möchte ich ganz herzlich grüßen, auch im Namen von den Mössingern. Ich denke, der Johann wird auch Grüße in Mössingen schon ausrichten. Ich freue mich, dass ich heute wieder unter euch sein kann. Vor langer Zeit lebte einmal ein kleiner Docht. Ja, die Hinteren sehen ihn wahrscheinlich relativ schlecht. Ein kleiner Docht, geschaffen, um zu leuchten. Und eines Tages kam der Tag seiner Berufung. Das Streichholz rückte in seine Nähe und entzündete diesen Docht. Und der Docht fing an zu leuchten. Herrlich, wunderschön. Was passierte? Kurz nach dem Streichholz verlöschte auch der Docht. Irgendwas hat gefehlt. Irgendwas fehlte ihm, um hier weiter ein helles oder ein heimeliges Licht zu verbreiten und die Leute zu erfreuen. Schade. Wir wollen uns heute mit dem Docht beschäftigen. Beschäftigen damit, wie der wohl ein bisschen ans Leuchten kommt und was der da so machen könnte. Ich möchte dazu lesen aus dem Philipperbrief. Die aufmerksam meine Predigten der letzten Jahre verfolgt haben, wissen, dass ich durch den Philipperbrief predige und so mache ich bei euch auch einfach weiter. Philipper 2, Vers 16. Philipperbrief, Kapitel 2, ab Vers 16. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe, wenn ich aber auch als Trankopfer über die Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber sollt auch ihr euch freuen, oder ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Letzten zwei Predigten ging es einmal um den Gehorsam Gott gegenüber, damit wir geistlich wachsen können. Und dann ging es um das Thema Murren. Und anhand von dem Docht heute will ich versuchen, uns nochmal klarzumachen. Jetzt ist er rausgebrochen hier. Schlecht, aber egal. Zu zeigen, wie wir im Glauben wachsen können und worum es Gott letztendlich geht. Drei Punkte. Einmal bleib im Wachs. Der Manfred hat direkt gesagt, im Docht hat Wachs gefehlt, ist ja ganz klar. Deswegen habe ich hier auch nochmal so ein Original verpackt mitgebracht. Ja. Bleib im Wachs. Der zweite Punkt, leuchte hell. Und der dritte Punkt, verbrenne dich. Bleib im Wachs, leuchte hell und verbrenne dich. Bleib im Wachs. Was war eigentlich das Problem von dem Docht? Ganz klar, ihm hat der Wachs gefehlt. Energie zum Leuchten. Und genauso brauchen wir als Christen auch eine Energiequelle, die uns am Leuchten, zum Leuchten bringt, die uns am Leuchten hält. Hier in diesem Ding, in diesem Versen, steht die Energiequelle, am Wort des Lebens festzuhalten. Da kommen wir gleich dazu. Weil der Text fängt nämlich an mit dem in dem. Ja? Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Kein Text ohne Kontext, also wir sollten jetzt nicht einfach nur anfangen zu lesen mit in dem. Deswegen lese ich noch die Verse davor. Vers 12, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Und dann geht es weiter mit, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Gott fordert uns auf, in der Heiligung zu wachsen. Er fordert uns auf, für ihn zu leuchten, Lichter zu sein, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Bekannten, für unsere Freunde. Scheinwerfer, am besten nicht nur Teelichter. Aber wir tun das gerade nicht, indem wir die neueste Werbetechniken uns angucken, indem wir große Schilder und Leuchtreklamen aufhängen, sodass es bald hier die Straße erleuchtet wie Las Vegas. Evangelisation ist ein wichtiger Baustein, aber Paulus nennt hier eine Grundvoraussetzung, die wir haben müssen, damit wir im Glauben wachsen können, damit wir auch Himmelslichter sein können. Nämlich, indem wir festhalten. Das Wort festhalten, was hier steht, steht in anderen Zusammenhängen. Zum Beispiel kennt ihr die Geschichte von Petrus und Johannes, als sie in den Tempel kommen, wo dieser Lahme da sitzt. Und da steht, der Lahme achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Oder 1. Timotheus 4, Vers 16 schreibt Paulus an Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Also dieses Festhalten hier heißt beachten, heißt beobachten. Wie ein Achtungsstufenschild. Ja? Guck genau hin, achte darauf, achte auf dieses Wort des Lebens. Dieses Wort des Lebens hat nichts mit dem gleichnamigen Missionswerk zu tun, aber das leitet seinen Namen daher ab, aus diesem Vers gerade. Hier in diesem, mit diesem Wort, Wort des Lebens, ist die Bibel gemeint. Die Bibel wird Wort des Lebens genannt, weil sie Leben ist, weil sie uns Leben gibt. Hebräer 4, Vers 12 steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Oder 1. Petrus 1, Vers 23, ihr seid wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes. Bekannte Verse aus Matthäus 4, wo der Herr Jesus dem Versucher sagt, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Gottes Wort ist ein Wort des Lebens. Ein Wort, was uns wirklich Leben gibt. Wie sehen wir die Bibel? Wie siehst du die Bibel? Als einen alten Schmöker? Vielleicht in einem schönen Schreibstil? Vielleicht ganz nett und erbaulich? Ideengeber für kluge Sprüche? Die anderen geben halt mit Latein an, du halt mit tollen Versen aus der Bibel. Oder ist die Bibel wirklich das, was sie sagt, dass sie ist? Das Wort Gottes, ein Wort, was uns Leben gibt, von der ersten bis zur letzten Seite. Leben. Leben, was da rausstrahlt. So wie Gott in der Schöpfung Leben gegeben hat, so gibt er durch sein Wort Leben. Ich hoffe, dass du auch ein Anliegen dazu hast, dass du im Glauben wächst, dass du weiter wächst, dass du weiter Gott verherrlichst und dass du ein Licht bist für ihn, dann achte darauf. Achte auf Gottes Wort. Der Docht konnte kurz aufflackern, hat kurz was hergegeben, aber dann hat er aufgeben müssen. Ich fand es ganz witzig, wenn die Andrea weitergibt vom vierfachen Acker, das Wort Gottes, was ausgestrahlt wird. Ja. Vieles geht leer zurück, aber da, wo das Wort anfängt, Frucht zu bringen, da entsteht hundertfach Frucht, bis zu hundertfach. Achte auf Gottes Wort. Praktisch, nimm dir Zeit, meide anderes. Wir haben in der heutigen Zeit so viel Möglichkeit, uns abzulenken. Das ist gigantisch. Und unser Input bestimmt unseren Output. Das, was wir reinspeisen, kommt auch hinten wieder raus. Ja, die Stecker, die Tontechniker hinten einstecken, die bestimmen, was hier vorne rauskommt. Womit umgeben wir uns? Wir haben auf der einen Seite das Wort des Lebens, vom Schöpfer Himmels und Erde, von unserem Herrn, von unserem Vater, der uns liebt. Und auf der anderen Seite haben wir Smartphone-Apps, YouTube-Videos, Filme, Musik, Bücher, Medien en masse, die von Ehebrechern gestaltet werden, von Huren, von Schwulen, Prahlern, geldliebern, stolzen Leuten. Womit wollen wir uns beschäftigen? Natürlich gibt es auch andere Medien, keine Frage. Womit wollen wir uns beschäftigen? Im Wort Gottes oder mit dem? Wenn ich darüber selber nachdenke, muss ich auch ein schlechtes Gewissen bekommen. Ja? Also ich beschäftige mich auch nicht so viel damit, wie ich das könnte. Morgens bleibe ich lieber länger liegen, als im Wort mich zu beschäftigen. Ein schlechtes Gewissen ist da gewiss nicht verkehrt. Besser ist es aber, sich zu überlegen, was für einen Schatz wir da haben. Vor einiger Zeit gab es vom Kaufland einen Adventskalender. Vielleicht habt ihr den verfolgt. Da war so in diesem Kaufland-Prospekt stand schön geschrieben, an jedem Tag konnte man ins Internet gehen und konnte seine Adresse da reinschreiben ins Internet und dann konnte man was gewinnen. Ein iPhone, ein iPad, ein VW Beetle, alle möglichen schönen Sachen. Und ich habe es geschafft, mir diesen Kalender anzugucken, mir über den Schreibtisch zu hängen und an den Tagen, wo was dabei ist, was ich gerne hätte, meine Adresse im Internet einzugeben. Ich wusste, es lohnt sich, auch wenn nur eine kleine, klitzekleine Möglichkeit besteht, kostet ja nichts, es lohnt sich, da mitzumachen, weil vielleicht springt ja was raus für dich. Das angewendet auf die Bibel. Das ist wie ein Adventskalender, aber viel besser als vom Kaufland. Ja? Es lohnt sich, da wirklich reinzugucken. Was würdest du tun, wenn dir eine Goldmine geschenkt würde? Ich würde sagen, das ist ein bisschen anstrengend hier. Ich baue lieber mein Haus oben drauf, lass die Mine Mine sein. Ich denke nicht. Ich denke, du würdest runtergehen, würdest anfangen zu buddeln und würdest sagen, ich hole mir den Schatz daraus. Was würdest du tun, wenn du unheilbar krank wärst und du wüsstest, irgendwo muss es eine Medizin geben, die mich gesund macht, die mir Leben gibt? Du würdest bis auf die Philippinen fliegen, um das zu bekommen. Lies die Bibel, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Ganz praktisch heißt es, lest die Bibel. Lest sie in größeren Portionen oder kleinere Portionen oder und kleinere Portionen intensiv. Höre die Bibel. Hat man ausgerechnet, ganz einfach, 8000 Kilometer Autofahrt bei 80 km/h, die ich jetzt keinem gönne am Stück, und du bist durch. Ja, 100 Stunden Bibel und du bist einmal durch. Und natürlich ist es so, dass du in dieser Zeit, wenn du das hörst, kannst du nicht nebenher dir deine Studiennotizen anfertigen. Ja? Außer wenn du als Beifahrer unterwegs bist oder jemanden hast, der das macht für dich. Aber überleg mal, du kannst natürlich die 100 Stunden Musik hören oder 100 Stunden Bibel. Wenn von der Bibel nur 5% hängen bleiben, hast du deutlich mehr davon als von allen Musikern, die du da gehört hast bis jetzt. Höre doch einfach mal während dem Autofahren. Wir haben als Gemeinde letzte Woche angefangen, von daher kann ich noch keine Erfahrungswerte weitergeben, dass wir als Gemeinde zusammen Bibel lesen wollen. Alle gleichzeitig und versuchen, das halt über die verschiedensten Möglichkeiten uns darüber auch auszutauschen. Wie gesagt, noch keine Erfahrungswerte, aber such dir vielleicht jemanden aus, mit dem du sagst, wir versuchen einfach mal 1,5 Jahre, 2 Jahre lang zusammen in der Bibel zu lesen. Wir suchen uns einen Bibelleseplan, das gibt's im Internet, da muss man sich selber nichts erfinden. Und wir gehen zusammen durch und tauschen uns darüber aus. Lerne die Bibel auswendig. Ich denke, bei euch in der Sonntagsschule ist es auch so, dass die Kinder Bibelverse lernen, richtig? Kann mir jemand nicken oder nicht nicken? Okay, es weiß keiner. Okay, also sagen wir mal so, bei uns am Zeltlager ist es zumindest so, dass die Kinder jeden Tag einen Bibelvers lernen. Aus Kinderbibelwochen kennt man es auch, dass man so Bibelverse lernt und dann bekommt man immer so ein Stickerchen oder sowas, wenn man was geschafft hat. Oder, Andrea? Gut, okay. Warum müssen das nur die Kinder? Ist die Bibel und das Auswendiglernen von Bibelversen eigentlich wirklich nur für Kinder wichtig? Oder ist es für uns auch wichtig? Lernt auswendig. Auch da sucht ihr jemanden, mit dem ihr auswendig lernen könnt. Es gibt in der ganz in der Nähe gibt es einen Bibel-Memory-Kurs, habe ich mir sagen lassen, den man machen kann. Macht das doch einfach. Nehmt euch nicht zu viel vor, ja? Wenn ihr jetzt auf null runtergefahren seid, nächste Woche 10 Verse, yeah. Fang mit einem oder zwei an. Vielleicht mal mit der Wiederholung von alten Sachen. Meditiere über Gottes Wort nach. Wir haben einen Bruder in der Gemeinde, der ist Lagerist, also sitzt den ganzen Tag so am Stapler. Und der sagt, er hat immer einen Bibelvers in der Tasche. Und wenn er gerade ein bisschen Leerlauf hat oder sowas, zieht er den raus und denkt darüber nach. Studiere die Bibel. Lies mal bewusst, setz dich bewusst hin, lies, such dir Parallelstellen raus. Nimm dir vielleicht einen Kommentar zur Hand. Auch da, wir haben heute mehr auf dem deutschen Markt als zur Zeit Luthers. Definitiv. Nutzen wir das doch. Und dann natürlich, wende das, was du gelesen hast, an. Aber viel zu oft, denke ich, fallen wir eben genau auf der anderen Seite runter. Wir sagen, es ist wichtig, dass wir die Bibel anwenden. Ja, es ist wichtig, aber ich kann nicht so lange warten, bis ich alles, was ich weiß, angewendet habe, bis ich das nächste Abschnittchen lese. Wir brauchen beides. Wir brauchen die Bibel und wir brauchen Anwendung. Und wir werden nie alles umsetzen können, was wir gelesen haben. Also les viel, les intensiv und wende an. Bleib im Wachs. Das hält uns am Leuchten. Zweitens, leuchte hell. Suche Gottes Ehre. Hier in dem Vers steht, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Der kleine Docht, der wird dazu hergestellt, Licht zu geben. Es gibt Dochte, die diese Berufung nie entfalten, sondern in irgendwelchen Dekogläsern verschimmeln. Oder aufgrund der Brandvorschriften halt doch nicht eingesetzt werden, verstauben zumindest. Bevor wir jetzt zu viel Mitleid haben mit diesem Docht, ja, wir können es besser machen. Wir sind geschaffen, um zur Ehre Gottes zu leben. Denk immer noch daran, 40 Tage Leben mit Vision, ein Buch, was die Jüngeren unter euch schon nicht mehr kennen, aber die Älteren vielleicht, ja, 40 Tage Leben mit Vision, die ersten Kapitel sind darüber da, wir sind geschaffen, um zur Ehre Gottes zu leben. Ganz grundsätzlich. Und Paulus sagt hier, er will einen Grund zum Rühmen haben auf den Tag Christi. Wie komme ich jetzt von diesem Abschnitt dahin, leuchte hell zur Ehre Gottes? Paulus sagt, ich will einen Grund zum Rühmen haben. Ich will einen Grund zum Rühmen haben. Das passt eigentlich irgendwie gar nicht zu dem, was er davor sagt. Kapitel 2 sagt er, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jetzt sagt er, ich will einen Grund zum Rühmen haben. Ja? Also missbraucht er doch die Philipper? Sagt er, ihr müsst euch anstrengen, damit ich was habe zum Rühmen. Wenn wir uns im Neuen Testament anschauen, worum gerühmt wird, dann gibt es verschiedene Gründe, die aber letztendlich aufs Gleiche rauslaufen. 2. Korinther 10, Vers 17 zum Beispiel. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir geben ja schon mal gerne an mit jemandem, den wir kennen. Ja? Da haben wir doch. Ich war letztens an der Tankstelle und da ist mir Michael Ballack entgegengekommen. Ist mir wirklich passiert. Ich wusste es aber nicht. Ich kenne den nämlich gar nicht. Ich habe mich immer gewundert am Starnberger See, warum alle anderen Promis treffen, nur ich nicht. Nachher ist mir aufgefallen, ich kenne sie ja gar nicht. Wie soll ich sie denn treffen? Die könnten an mir vorbeilaufen, ich wüsste es nicht mal. Wir geben damit an, wen wir getroffen haben. Wir geben damit an, wen wir eventuell kennen. Genauso dürfen wir uns des Herrn rühmen. Wir kennen den. Wir können sagen, ich kenne den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gegen den ist Michael Ballack egal. Mittlerweile ja sowieso. Ein zweiter Grund zum Rühmen, 2. Korinther 12, Vers 9. Sehr gern will ich mich nur meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Oder ein paar Verse weiter, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das heißt, ich rühme mich meiner Schwachstellen, meiner mangelnden Kraft, meiner mangelnden Disziplin, meiner mangelnden Begabung, meiner Ungeschicklichkeit. Warum? Weil Christus trotzdem verherrlicht wird. Obwohl ich nicht alles richtig mache, obwohl ich nicht alles perfekt mache, obwohl ich oft sündige, wird Christus verherrlicht. Gott wirkt gerade dadurch. Ihr kennt die Geschichte von Gideon. Wie viel hat er am Anfang zusammen gehabt? Wie viele Soldaten? 30.000. Ja? Und das war schon ein recht schlechtes Verhältnis, weil die Gegner standen mit 120.000 entgegen. Also mit 1:4 will ich nicht kämpfen. Und Gott sagt, das ist zu viele. Reduzier mal. Und er reduziert auf 10.000. Und Gott sagt, es sind immer noch zu viele. Reduzier mal auf 300. Also alle Achtung vor diesen Jungs, die da angetreten sind mit 300 gegen 120.000. Aber am Ende dieses Kampfes war klar, wer den Kampf gewonnen hatte. Nicht die 300, sondern Gott hatte gewonnen. Er musste verherrlicht werden. Und immer wieder, so wie jetzt auch hier, gibt es Bibelstellen, dass sich jemand seiner Taten rühmen kann. So wie die Leute, denen im Gleichnis das Talent anvertraut worden ist, anschließend sagen, was sie daraus gemacht haben. So wird der Herr uns auch mal fragen, was hast du eigentlich gemacht mit deinen Gaben? Was hast du gemacht mit deiner Zeit? Was hast du gemacht mit deinem Geld? Hast du sie vergeudet? Hast du für dich selber gearbeitet? Für dich selber angescheffelt? Und Paulus' Aufgabe war es, den Heiden das Evangelium zu verkünden. Das hatte Gott ihm anvertraut. Ich will, dass du ein Apostel für die Heiden bist. Und wenn die Philipper jetzt dranbleiben und im Glauben wachsen und zunehmen, dann wäre Paulus nicht vergeblich gelaufen. Dann konnte Paulus sagen, ich habe genau das gemacht, was Gott mir aufgetragen hat. Paulus könnte mit den Philippern im Schlepptau am Tag Christi vor dem Thron Gottes erscheinen und zeigen, was er mit seinen Talenten angestellt hat. Und alle Ehre, die Gott dann dem Paulus gibt, die spiegelt Paulus wieder zurück auf Gott. Sagt, nicht ich, sondern du warst es. Du hast mir die Kraft gegeben und du hast alles gemacht. 1. Korinther 15, Vers 10. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus war sich ganz bewusst, er arbeitet, aber letztendlich ist es Gottes Gnade, die arbeitet. Ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich da wirklich drauf, wenn wir im Himmel sind, in Offenbarung steht es, und jedes Geschöpf sagt, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dafür hat Paulus gekämpft, dafür hat er gelebt, dafür hat er gearbeitet. Und er wollte absolut nicht mit leeren Händen vorm Thron stehen. Er wollte für Gott was haben. Paulus zeigt hier noch ein anderes Prinzip. Das Wachstum seiner Zöglinge ehrt Gott direkt auf zweierlei Weise. Erstens, sie selber arbeiten zur Ehre Gottes und dadurch, dass sie arbeiten, kann Paulus sagen, sie arbeiten zur Ehre Gottes und kann das auch wieder auf Gott abstrahlen. Unsere geistlichen Leiter, also in dem Fall Paulus für die Philipper, haben Verantwortung für uns. Und wenn sie uns ein gutes Vorbild sind und wir ihnen folgen, dann ehrt es Gott gleich mehrfach. Hebräer 13, Vers 17 steht, gehorcht und fügt euch euren Führern. Das hören wir heute relativ selten und relativ ungern. Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Wie stehst du dazu? Wenn eure Ältesten mal vorm Thron stehen und Bericht geben müssen. Wie stehen sie dann da? Was sollen sie sagen, wenn der Herr Jesus auf dich zu sprechen kommt? Willst du dann sie dann in Tränen ausbrechen, anfangen zu heulen, weil sie alles versucht haben, um dich zum Herrn zu ziehen, um dich zu begeistern? Sie haben versucht, dich enger in die Gemeinschaft der Gemeinde zu bringen. Sie haben sich Mühe gegeben, dass du deine Gaben entfaltest. Und du hast dich zurückgelehnt und hast gesagt, Johann und die anderen, ein bisschen mehr Engagement bräuchtet ihr schon noch, um mich zu überzeugen. Oder willst du, dass sie in Tränen ausbrechen und sagen, danke Herr, dass du die Schwester, dass du den Bruder in meine Gemeinde gestellt hast. Es war eine Freude, mit denen zu schaffen. Wenn man ihnen was vorgestellt hat, ein Aufgabengebiet, haben sie es übernommen. Wenn man sie auf einen Missstand hingewiesen hat, haben sie versucht, weiterhin daran zu arbeiten. Danke, Herr. Und ey, so Freudentränen, die wünsche ich mir. Das Größte, was du für deine Ältesten tun kannst, ist, wenn du selber im Glauben wächst. Wenn du selber wirklich an Reife zunimmst. Leuchte hell. Drittens, verbrenne dich. Verbrenne dir nicht die Finger, sondern verbrenne dich. Paulus schreibt in Vers 17, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Fällt euch hier irgendein Wort auf, was öfters vorkommt? Freude. Und vielleicht habt ihr schon gehört, der Philipperbrief ist der Brief der Freude. Paulus fordert uns heute hier ganz häufig im Philipperbrief auf zur Freude. Habt ihr mal mitgezählt, wie oft es hier auftaucht? Viermal. Viermal Freude. Und hier geht es nicht um die Freude darüber, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Das ist eine super Freude. Es geht hier nicht darum, um eine Freude, dass wir Gottesdienst feiern können, sondern es geht hier um eine Freude, es ist für uns fast nicht mehr nachvollziehbar. Paulus sagt, wenn ich als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde. Das Trankopfer war ein Teil von einem Opfer, was eben, also Wein, was dann eben über das andere drüber gegossen wurde. Das Opfer lag auf dem Altar, wurde verbrannt oder sollte verbrannt werden und das Trankopfer wurde nochmal oben drüber gekippt, ausgekippt. Und Paulus sagt hier, wie im ersten Kapitel auch, sagt es, es ist mir gleich, was mit meinem Leben passiert, solange Christus verherrlicht wird. Er ist im Gefängnis. Er weiß nicht, wie sein Leben ausgehen wird. Na, schon mit dem Tod, aber nicht wann. Und auf welche Art und Weise. Aber er erkennt jetzt schon, meine Gefangenschaft dient dazu, dass andere aus meinem Schatten hervortreten. Er merkt, hier stehen Leute auf, die auch fähig sind. Stellt euch vor, der Johann ist heute in Mössing, und er wird heute während oder kurz nach dem Gottesdienst verhaftet, aufgrund seines Glaubens, kommt in den Knast. Und sein Urteil steht bevor. Was würdet ihr denken, wenn ihr euch das schreiben würde? Ich sagen würde, Leute, es ist egal, was mit mir passiert. Wenn mein Abscheiden, ich nenne jetzt den Johann, weil ich weiß, dass er Gemeindeleiter ist, ja, also auch die anderen Ältesten, wenn mein Abscheiden dazu dient, dass ihr weiter im Glauben wachst, dann freue ich mich. Und dann dürft ihr euch auch freuen und dann sollt ihr euch freuen, dass ich abscheide und ihr sollt euch nochmal freuen. Es geht nicht um mich, es geht um Gott. Paulus sucht nicht nur den Ruhm, sondern er gibt sich selber für diesen Ruhm hin. Er ist bereit, sein Leben komplett aufzugeben. Ihr kennt es so mit Kerzen manchmal. Wenn man nicht genug Streichhölzer mehr hat, dann zünden wir die anderen Kerzen so an, ja? Kennt ihr, habt ihr schon gemacht. Was passiert da? Es geht immer hier Wachs weg. Ja? Das könnt ihr euch vielleicht so vorstellen. Ja? Das ist wie so das Trankopfer. Die eine Kerze gibt Sachen ab, damit die andere Kerze zunimmt. Und dann kommt die Freude. Ja, so wie Johannes der Täufer sagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Es ist egal, was mit mir passiert, er muss zunehmen. Er schreibt sogar, diese meine Freude ist erfüllt, nämlich dass der Bräutigam kommt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Wie sieht es bei dir und bei mir aus? Ich opfere ja gerne andere auf meinem Altar. Ich spiele mich selber auf. Aus dem Arbeitsleben kennen wir, dass man immer aufpassen muss, dass man nicht zu viel Wissen an andere weitergibt, ja, weil die könnten ja damit was anfangen und könnten nachher besser dastehen als ich selber. Investierst du dein Leben in andere? Bist du bereit, ein Opfer zu geben? Vor knapp 3 Jahren war ich selber in der Krise. Ich hatte nebenher Bibelschule angefangen und habe viel geopfert. Ja, viel Zeit, viel Mühe, mich abends dann noch hingesetzt und gelesen und gelernt. Und da musste ich aber feststellen, dass das gar nicht mein Opfer war. Weil ich wurde selber dadurch ermutigt. Ich wurde erbaut, jeden Monat, wenn wir uns dann getroffen haben zum Zusammensitzen, war ich danach richtig ermutigt und habe meine Familie vernachlässigt. Und es war für mich ein Opfer, zurückzuschrauben, zu sagen, nein, das ist jetzt nicht mehr dran. Das kann es nicht sein, ich darf meine Familie nicht vernachlässigen. Wo ist dein Opfer? Was würdest du bereit sein, aufzugeben, damit andere wachsen können? Paulus stand hier vorm Tod. Bist du bereit, für den anderen zu sterben? Na, sterben ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Bist du bereit, dem anderen dein Auto zu geben, damit er zu einer Konferenz fahren kann? Ostisch, ja, also bin ich bereit, mein Leben zu geben. Aber wenn du nicht bereit bist, dein Thermomix oder dein Auto mal herzugeben, dann wird dein Leben wahrscheinlich dir noch mehr am Herzen liegen. Paulus war mit den Philippern so eng verbunden, dass sie sich freuen konnten gemeinsam, dass sie zusammen auch litten. Wen zündest du an? Wie weit würdest du gehen? Nochmal Zusammenfassung von dem Docht hier. Bleib im Wachs, leuchte hell und verbrenne dich. Das beste Vorbild, was wir da haben, ist unser Herr Jesus. Ja? Matthäus habe ich schon mal erwähnt, wie er jeder einzelnen Angriff vom Teufel nicht mit irgendwelchen klugen Sprüchen gekontert hat, sondern jedes Mal mit dem Wort Gottes gekontert hat. Er war wirklich vom Wort Gottes getränkt, war ja auch sein eigenes. Jesus suchte Gottes Ehre. In Johannes 12, als es kurz vor dem Passafest ist, da betet er, was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Jesus hat wirklich gebrannt zur Ehre Gottes. Und Jesus kümmerte sich um die, die ihm anvertraut waren. Jesus gab sein Leben als ein Opfer für uns. Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, welche geheiligt werden. Der Jesus ist das vollkommene Vorbild davon. Und das möchte er auch von uns haben. Ich lese nochmal die Verse vor. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Amen.